Hallo und herzlich willkommen bei LaboTalk, dem Podcast von LaboClean. Viele Tierärzte, Züchter und Tierhalter kennen das Labor für veterinärmedizinische Diagnostik hier im beschaulichen Bad Kissingen. Hier arbeiten schon seit über 30 Jahren Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. In den bisherigen Podcast-Folgen habe ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die hier direkt bei LaboClean arbeiten. Und heute treten wir mal aus dem Labor heraus und betrachten das Ganze von der anderen Seite, nämlich von der Seite der Tierärzte draußen in der Praxis und ihrer Patienten. Von denen kommen schließlich all die Proben, die wir hier bei LaboClean untersuchen. Und dazu habe ich mir heute einen Gesprächspartner in den Podcast eingeladen, dessen Patientenspektrum durchaus sehr, sehr breit gefächert ist. Und mein Name ist Julia Schulz. Die heutige Folge heißt Tobias Knauf-Witzens und der Zoo. Wie gewohnt geht es jetzt erstmal los mit ein paar Infos zu Dr. Knauf-Witzens Lebenslauf. Er hat an der Tierärztlichen Hochschule Hannover Tiermedizin studiert und am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung promoviert. Und zwar zum Thema vergleichende Studien zur Reproduktionsbiologie bei Großbären. Ein Jahr lang etwa war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Tierpark Kagenbeck in Hamburg. Er hat als Volontärtierarzt an einer Primatenauffangstation in Nigeria und in einer Gemischtierarztpraxis gearbeitet. 2010 begann er als Tierarzt an der Wilhelma in Stuttgart und trat dort 2011 schon die Nachfolge von Dr. Wolfram Rietschel als leitender Tierarzt an. Hallo Tobias, danke, dass du heute Zeit für mich hast.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Und auch wenn heute alles ein bisschen anders ist als sonst, meine Einstiegsfrage bleibt immer dieselbe. Warum wolltest du denn Tierarzt werden?
Ja, das war gar nicht so einfach. Ich wollte irgendwas machen, was draußen und drinnen mit vielen Leuten, mit Tieren, mit Lebewesen und mit Biologie zu tun hat. Und summa summarum, wenn man alles unterm Strich betrachtet, kam dann tatsächlich Tiermedizin raus, wo ich mir am Anfang aber gar nicht so sicher war, kann ich das machen? Ja, kann man denn Blut sehen oder sowas? Und dann habe ich ein Praktikum bei meinem Haustierarzt gemacht. Und danach war klar, das ist der Job, den du machen möchtest.
Also du hattest schon Tiere zu Hause, hattest also Erfahrung immerhin, wenn du einen Haustierarzt hattest?
Klar, wir hatten immer Tiere zu Hause. Wir hatten so ein kleines Exotarium, also mit Fröschen und Enten hatten wir zu Hause und Wühlmäuse. Das war damals tatsächlich so ein bisschen eher das Exotische. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich ganz stolz vom Tierladen zurückkam und hatte eine Truppe Rotwangenschildkröten in der Tasche. Also solche Sachen haben wir damals alles gehalten.
Okay. Gab es denn einen Plan B? Also gab es auch mal einen anderen Beruf, den du zwischendurch dir überlegt hattest? Oder war das immer so dann in die Tiermedizin?
Nee, ich wäre sonst Schreiner geworden, glaube ich. Mit Holz arbeiten, mit Natur, das wäre so meins gewesen.
Das ist auch spannend. Okay, dann erzähl doch mal, wie sieht denn der Alltag eines Zootierarztes aus? Beschreib doch mal so einen klassischen Arbeitstag. Was machst du da so?
Ja, also es hört sich immer spannend an, oder die Leute denken immer, wir haben den spannendsten Beruf überhaupt. Den Zahn muss ich immer gleich meinen Praktikanten ziehen. Wir machen sehr, sehr viel Büro. Aber morgens geht es erstmal los. Wir gehen auf Runde und besuchen die Tiere vor Ort in ihren Gehegen. Fragen bei den Tierpflegern, ob alles in Ordnung ist, weil das sind schließlich meine wichtigsten Mitarbeiter. Die kennen ihre Pappenheimer in- und auswendig. Die wissen genau, wenn einer an der falschen Stelle sitzt oder wenn er nicht gefressen hat oder wenn er aufgeplustert ist. Das berichten die mir dann. Und nach dieser Runde gibt es dann eine Visite. Da schauen wir uns dann die Tiere im Detail an, untersuchen die. Wir haben auch einen Terminplaner wie in einer normalen Tierarztpraxis, wo wir auch Termine vereinbaren können, Impftermine oder Routineuntersuchungen, solche Geschichten. Und damit sind wir bis mittags eigentlich ganz gut beschäftigt. Und nachmittags kommt dann der Büroteil, da muss das alles dokumentiert werden, da müssen dann Transporte abgefertigt werden, E-Mail-Verkehr, Rechnungen und dieses alles, was eben im Büro gemacht werden muss. Also 50% sitze ich leider nur am Schreibtisch.
Okay. Welche Tierart hast du am liebsten als Patienten?
Den Luxus darf ich mir nicht leisten. Gerne.
Okay, aber es gibt doch bestimmt irgendeine Tierart, zu der man eigentlich immer so ganz gerne geht. Also ich will jetzt nicht sagen den liebsten Patienten, aber so eine Richtung.
Nein, wir haben unseren Elefant, bei dem ich jeden Tag versuche, zur Fußpflege zu kommen. Das ist ein sehr alter Elefant, hat dementsprechend Fußabszesse und die müssen wir jeden Tag ausschneiden. Und da bin ich jeden Tag mit dabei, wenn es geht.
Okay. Welchen Stellenwert hat denn die Labordiagnostik bei euch so? Also würdest du das so verorten? Welchen Platz nimmt die ein in eurem Arbeitsalltag?
Diagnostik wird immer wichtiger. Also früher haben wir vielleicht nicht ganz so viel Diagnostik betrieben. Das hat dann eher das Untersuchungsamt für uns übernommen, wenn wir die Tiere zur Sektion eingeschickt haben. Heute versuchen wir ein bisschen früher ranzugehen. Und das Schwierige in der Zootiermedizin ist halt, wir haben überhaupt keine Referenzwerte. Ja, also wenn ich jetzt vom Jaguar Blut nehme oder sowas, da gibt es einzelne Veröffentlichungen, aber jetzt im Großlabor, wo 10.000 Katzen untersucht worden sind, diese Datenbasis haben wir gar nicht. Also deswegen ist es auch wichtig, wir haben unsere eigene Blutdatenbank, wir haben auch unsere eigene Serumbank im Eisschrank und wir sammeln Daten wie so eine kleine Krake und versuchen, unsere eigenen Referenzwerte zu kreieren.
Pionierarbeit ist das dann schon ein bisschen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es sind die individuellen Profile, die für uns einfach sehr wichtig sind. Also wenn ich von einem Tier mehrere Blutuntersuchungen in Reihe habe und der wird dann wirklich mal krank, dann kann ich diese Werte am besten zu Rate ziehen. Die sind am aussagekräftigsten für uns.
Was würdest du sagen, ist so die größte fachliche Herausforderung bei euch? Oder was ist dir bisher in den letzten Jahren so als größte fachliche Herausforderung begegnet?
Die Zoos werden immer besser in der Tierhaltung. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was wir so vor 40, 50 Jahren gemacht haben, da sind wir heute deutlich besser. Das zeigt sich auch am Alter der Tiere und am Zustand der Tiere, zeigt sich das ganz deutlich. Aber wir können da jeden Tag immer noch dazulernen, wie können wir Tiere besser halten? Wie können wir sie besser managen? Wie können wir sie besser füttern? Da werden wir lange nicht am Ende der Fahnenstange sein, weil letztendlich wollen wir ja versuchen, die Natur, soweit es geht, hier zu kopieren. Sprich, ein Pflanzenfresser aus den Tropen müsste eigentlich mit Pflanzen, die dort wachsen, gefüttert werden. Den Luxus könnten wir uns nicht erlauben, aber wir können immerhin schon mal Blattwerk anbieten. Und das ist ein großer Schritt nach vorne. Weil bei den exotischen Tieren, bei Okapis als Beispiel, wir wissen immer noch nicht, was frisst ein Okapi draußen in der Wildbahn. Da gibt es keine Untersuchungen zu. Das ist auch ziemlich schwierig nachzuweisen. Wir müssten Wildtierkameras zu aufhängen. Okapis kommen aus dem Kongo, aus dem Bürgerkriegsland. Da machen sich die Forscher keine Freunde mit, wenn sie irgendwo Kameras in den Wald hängen. Also von dem her, da fehlt uns einfach tatsächlich die Information aus der Wildbahn. Und das müssen wir hier kompensieren. Und wir können es halt insofern besser machen, dass wir die Tiere genau untersuchen, beobachten und schauen, geht's denen aus unserer Sicht heraus gut? Fehlt denen irgendwas? Und wenn denen was fehlt, müssen wir halt rauskriegen, was ist es, dass wir das substituieren können.
Also das ist auf jeden Fall noch eine große Spielwiese für Forschungsarbeiten in alle möglichen Richtungen, oder?
Na, es wird nicht langweilig. Jeden Tag was Neues.
So klingt's auch. Und so der größte Spaßfaktor, wo lag der so bisher?
Der größte Spaßfaktor ist einfach, jeden Morgen hierher zu kommen. Und das muss man sich immer wieder aufs Tablett holen. Es ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz. Also wer darf denn jeden Tag morgens erstmal durch den Zoo spazieren gehen?
Mhm. Ja? Da beneide ich dich auch drum.
Ja, man muss es nur wertschätzen wissen. Ne? Ich meine, man stumpft ja auch so ein bisschen ab in seinem Beruf. Irgendwann wird es zur Allgegenwärtigkeit. Naja, aber in Stuttgart gibt es ja auch Mercedes-Benz und Porsche. Und wenn man die Leute sieht, die da jeden Morgen hinfahren, da haben wir auf jeden Fall den schöneren Arbeitsplatz, würde ich sagen.
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe ja im Podcast eigentlich immer so ein bisschen so ein Kernthema, über das ich mit den Kollegen so spreche. Das war bei dir jetzt wirklich sehr schwierig, mir da was zu überlegen. Aber mir ist so in den letzten Wochen immer wieder das Thema Vogelgrippe, Geflügelpest über den Weg gelaufen bei meinen Recherchen für andere Geschichten. Und da habe ich gedacht, das ist ja für euch auch ein Thema, das nicht so ganz ohne ist. Und deswegen habe ich gedacht, unser Podcast heißt heute Tobias Knauf, Witzens und der Zoo. Aber lass uns doch mal über die Sache mit der Geflügelpest sprechen. Denn wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Du hast mir ja da schon mal was drüber erzählt in einem anderen Rahmen. Wie ist das jetzt im Zoo? Also aktuell haben wir eine ziemlich heftige Situation in ganz Europa. Wie geht ihr damit um, mit dem Risiko? Wie ist das mit den Maßnahmen? Was macht ihr? Was geht nicht? Erzähl doch mal ein bisschen.
Also das Damoklesschwert der Geflügelpest hängt ja seit 2006 über uns. Das ist für uns inzwischen nichts Neues mehr. Aktuell ist der Zoo in Berlin geschlossen, weil die dort einen Ausbruch hatten. Wir hatten letztes Jahr in Baden-Württemberg den Karlsruher Zoo, der da wirklich an vorderster Front gekämpft hat. Und wir in der Wilhelma sind, ich würde jetzt mal sagen, darauf vorbereitet. Das beginnt damit, dass wir einen Einsatzplan, also einen Tierseuchen-Notfallplan entworfen haben. Der ist auch mit unseren Überwachungsbehörden abgesprochen. Und in dem ist detailliert aufgeführt, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt die Geflügelgrippe näher an Stuttgart heranrückt. Ja? Oder was passiert, wenn es näher an die Wilhelma heranrückt. Oder was passiert, wenn es tatsächlich in der Wilhelma einen Ausbruch geben sollte. Und Ziel und Zweck dieses Notfallseuchenplans ist es, den wertvollen Tierbestand zu schützen. Dass wir eben nicht wie ein Kutenmastbetrieb 10.000 Tiere keulen müssen. Das macht die Überwachungsbehörde auch nicht gerne, so eine Anordnung zu schreiben, weil das kommt schlecht in der Presse. Sondern die würden uns selbstverständlich, soweit es irgendwie geht, unterstützen dabei, dass wir unsere Tiere retten können. Und so ein Zoo kann man in verschiedene epidemiologische Einheiten unterteilen. Da nimmt man dann die verschiedenen Reviere zu und die kann man wirklich hermetisch nach außen absichern, sodass eben kein Fremdeintrag von außen zu den Tieren gelangt oder umgekehrt auch. Ne? Da zum Schluss bildet man Schleusen, in denen man sich dann auch umziehen muss. Kommt es tatsächlich zum Ausbruch, werden die Tiere auch regelmäßig untersucht. Aber dass es eben gar nicht erst so weit kommt, gibt es noch verschiedene Schritte vorher, die Desinfektionswannen werden da immer gerne genannt. Ich bin nicht so der große Freund von Desinfektionswannen, weil ich auch mit Hygienikern über Sinn und Zweck darüber mich schon unterhalten habe. Aber es wirkt nach außen einfach, dass die Mannschaft weiß, holla, hier ist irgendwas. Ja. Oder wir schließen die verschiedenen Vogelhäuser oder die verschiedenen Volieren für Besucherverkehr, sodass weder zu einem Eintrag noch zu einem Austrag kommt. Und das sind die verschiedenen Maßnahmen, die man in so einem Aktionsplan eben unterbringt.
Abseits der Vogelgrippe jetzt, was ist so das größte Gesundheitsproblem bei den Zootieren?
Da sind wir wieder bei Haltung und Ernährung. Da können wir wirklich noch eine Menge besser machen. Ich finde es spannend, wir haben hier ein ganz tolles, riesengroßes Archiv an alten Sektionsbefunden. Und wenn wir da so durchgucken, da stehen die ganzen Tierseuchen, die wir vor 50, 60 Jahren in Deutschland noch hatten, durchaus drin. Also wir hatten Tuberkulose im Zoo, wir hatten MKS im Zoo. Alle Krankheiten, die wir inzwischen eradikiert haben, und wir haben sie nicht mehr im Zoo. Das war sicherlich früher mit einer der größeren Herausforderungen, erstmal seuchenfrei zu werden. Wir sind jetzt natürlich wie alle Nutztierhalter bei der BHV1 und bei der BVD-Sanierung mit dabei gewesen. Mit der Blauzunge haben wir zu kämpfen. Diese ganzen neu auftauchenden Krankheiten, da sind wir mit dabei. Aber das Hauptproblem, wo wir wirklich dran arbeiten können, ist wirklich Tiere besser zu halten. Ne? Gucken, dass die Ernährung stimmt, dass die Versteckmöglichkeiten da sind, dass sie sich zurückziehen können, dass die genug Platz haben. All das, was da so reinspielt. Da können wir noch sehr, sehr viel besser machen. Und das sind ja nicht nur die Zoos, die da viel mehr besser machen können. Ja, ich denke so an die verschiedenen Hundehalter, also wo ich früher in der Praxis war, hat mein Chef auch gesagt, also wenn ein dicker Hund reinkommt, dann schaust du dir erstmal die Besitzer an und dann weißt du, ob du was zu sagen hast oder nicht. Und wie gesagt, also bei der Tierhaltung können wir generell, nicht nur bei Zootieren, immer noch besser werden.
Ist die afrikanische Schweinepest bei euch eigentlich ein Thema?
Auch das ist ein Damoklesschwert. Ich meine, ich habe immer so ein bisschen Angst vor dem osteuropäischen Schweinemettbrötchen, weil wir haben eine ganz andere Schweinehaltung wie der Schweinemester. Der Schweinemester schützt sich nach außen hin, wertvoller Tierbestand, da darf keiner rein. Bei uns ist es gerade umgekehrt. Wir haben exotischste Schweine, die wirklich vom Aussterben bedroht sind und wir wollen, dass die Leute kommen, um sie anzugucken. Und dann sind die Gehege auch so, dass da durchaus mal so ein Mettbrötchen reinfallen könnte. Wir haben natürlich die Schilder aufgestellt, Vorsicht, Schweinepest und was man alles beachten muss. Nichtsdestotrotz, dieses Risiko gehen wir eben ein. Und auch dafür gibt es einen Notfallplan und wir sind daraufhin vorbereitet. Wir hoffen natürlich, dass sowas nie eintritt.
Ja, möge es nie so weit kommen. Genau. Okay, mit der Ernährung und der Haltung, sag mal konkrete Beispiele, was hattest du so in der letzten Zeit, was Ärger gemacht hat?
Ach, Ärger würde ich jetzt gar nicht sagen. Wir sind ja, das hört sich jetzt wieder alles so negativ an, wir sind wirklich gut dabei im Zoo. Also unsere Tiere im Zoo werden deutlich älter wie draußen in der Wildbahn. Wir haben keine Prädatoren, wir haben keine Konkurrenz um Ressourcen. Die haben eine tierärztliche Versorgung. Insofern werden die sehr, sehr viel älter. Die Probleme, die wir dann eben haben, ist mit geriatrischen Tieren, gerade bei den Pflanzenfresser, irgendwann sind die Zähne einfach runtergearbeitet und ein Pflanzenfresser braucht nun mal seine Zähne, um sich adäquat ernähren zu können. Und wenn wir sehen, dass das Gebiss eben nicht mehr dementsprechend ist, dass es die Nahrung nicht mehr aufnehmen kann, dass das Tier schwächer dadurch wird, auch vom Immunsystem nicht mehr so agieren kann und letztendlich infektionsgefährdeter ist, dann kann man sich auch dazu entscheiden, dieses Tier entweder einzuschläfern, wenn da ein triftiger Grund für da ist, oder was man auch in letzter Zeit immer häufiger macht, ist, dass man auch sagt, zur Bestandskontrolle verfüttern wir einzelne Tiere an unsere Raubtiere. Und da streiten sich ja inzwischen so ein bisschen die Geister drüber. Also es wird sehr viel drüber diskutiert, da bin ich ganz froh drum. Und die breite Bevölkerung sieht es auch immer positiver. Aber es wird natürlich immer wieder diskutiert, ob das jetzt Sinn und Zweck macht. Wir haben ein bedrohtes Tier und wir nehmen es und verfüttern es. Und dann kommt natürlich als erstes der Aufschrei und sagt, hey, von denen gibt es vielleicht nur noch 200 auf dieser Welt. Dann müssen wir natürlich sagen, Moment mal, es gibt vielleicht noch 200 auf der Welt, davon leben 100 in den Zoos und wir haben nur die Kapazität, um 100 Tiere zu halten. Wenn es 150 Tiere werden, wissen wir einfach nicht mehr, wohin damit. Und dann ist es durchaus ein vernünftiger Grund aus meiner Sicht, den Bestand dahingehend zu regulieren, wie es die Natur auch macht. 90% der Jungtiere, die geboren werden draußen in der Wildbahn, erreichen die Geschlechtsreife nicht. Sprich, die werden von einem Prädator gefressen oder sterben an irgendeiner Krankheit. Und 10% kommen tatsächlich dazu, sich fortzupflanzen. Würde im Zoo bedeuten, die Alten und Gebrechlichen, die halt nicht mehr so schnell fliehen können, die würden gefressen werden. Und von den Jungen würde man auch ausselektieren. Und in dem Moment, wo es die Gruppe verlassen würde, entscheidet man sich oder guckt man, finden wir einen schönen Platz in einem anderen Zoo, dann darf es dahin umziehen. Oder finden wir keinen Platz und wir haben aber keinen Platz mehr, weder bei uns im Zoo noch in irgendeinem anderen Zoo. Es gibt ja Zuchtprogramme und der Zuchtbuchkoordinator weiß, in welchem Zoo welche Tiere leben und wie viel Platz da ist. Findet dieser Zuchtbuchkoordinator keinen anderen Platz mehr, dann kann man durchaus auch den Weg gehen, das Tier zu verfüttern. Und dafür braucht es eine Sondergenehmigung. Davon braucht es auch die Unterstützung vom Veterinären, von den überwachenden Behörden. Das machen wir auch in Absprache mit denen. Und wir brauchen natürlich auch die breite Masse, die dieses Vorgehen versteht. Und da müssen wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, warum das durchaus sinnvoll ist, Zootiere zu verfüttern. Jeder kennt die Giraffe Marius aus Kopenhagen.
Ja.
Da gab es einen riesen Aufschrei in den Medien. Wie kann man nur eine gesunde Giraffe töten und dann verfüttern? Heute sieht die Bevölkerung das tatsächlich etwas anders. Da ist viel Arbeit geleistet worden in den letzten 8 Jahren, wo wir halt immer so ein bisschen schmunzeln ist, wenn die Leute hingehen und sagen, warum musstet ihr denn die Giraffe verfüttern? Also ich sage jetzt wir als Zoos, warum habt ihr nicht im Supermarkt Fleisch gekauft? Dann sage ich, kein Tier ist geboren, um Fleischproduzent zu sein. Also auch die Tiere, die im Supermarkt zu kaufen sind, haben irgendwann mal gelebt. Wir haben allerdings den Vorteil, wir wissen, wo sind unsere Tiere groß geworden, wie haben sie gelebt? Und wir wissen auch, wie sind sie gestorben? Die hatten keinen Transportweg in den Schlachthof. Die mussten da nicht auf der Warterampe warten, in der Gewissheit, was als nächstes passieren wird. Unsere Tiere haben bis zur letzten Sekunde ein schönes Leben. Und dann kommt der Jäger und dann gibt es einen Schuss. Und dann haben wir ein richtig gutes Biofleisch für unsere Raubtiere. Also da bin ich durchaus ein Verfechter von. Ich weiß auch, dass es viele Zoos gibt, die das heute noch nicht so sehen, die es sehr kritisch sehen. Die haben einfach Angst vor der breiten Bevölkerung, dass es da Kritikgespräche gibt, aber denen müssen wir uns stellen und das auch anständig und adäquat erklären.
Gute Öffentlichkeitsarbeit tut Not weiterhin.
Ja.
Überzeugungsarbeit.
Einfach reden, reden, reden und als erstes müssen wir natürlich unsere eigene Mannschaft mit ins Boot kriegen, also sprich die Zoos müssen sich untereinander einig sein, dass es gut ist. Dann müssen wir unsere Überwachungsbehörden aufklären, dass das auch eine sinnvolle Tätigkeit ist. Und ich habe jetzt seit mehreren Jahren immer schon auf den Tierschutztagungen Vorträge zu diesem Thema gehalten. Und es wird immer prominenter aus allen Seiten. Also ich bin da kein Einzelkämpfer. Es gibt sehr viele Zoos in Deutschland auch, die eben den gleichen Fahrweg eingeschlagen haben.
Okay, also Wir könnten uns noch über unendlich viele andere Themen unterhalten, aber leider sind wir in der Zeit beschränkt. Deswegen schließen wir an dieser Stelle diesen Teil und gehen über zum Abschlussteil, den ich total gerne mag, weil das immer spannend ist, was die Leute da so bringen. Und zwar habe ich mir heute überlegt, ich fange einen Satz an und du vervollständigst ihn. Okay, es geht los. Ich habe viel zu wenig Zeit für
meine Familie.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich dieses Problem unserer Zeit lösen.
Naja, da sind wir ja beim Weltfrieden angekommen, ne?
Drunter machst du es nicht. Okay, das ist gut. Weltfrieden ist immer gut, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen.
Nein, also Weltfrieden ist ein bisschen arg klatschig. Nein, aber wir Zoos sehen uns ja als Artenschutzzentren inzwischen. Und was viel besser wäre, was ich glaube, ich, wenn ich es könnte, was ich ändern würde, ist, das ist sehr, sehr schwierig, das Habitat der Tiere draußen tatsächlich besser geschützt wäre vor uns Menschen.
Ja, das ist gut. Mein Outfit bei meiner Fachtierarztprüfung war?
Ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war eher so der legere Typ mit Jeans und Pulli.
Ich gebe dir einen Tipp, du warst mit dem Motorrad da.
Ja, da fährt es nicht schlecht mit Anzug und Schlips, ne?
Okay, das habe ich aus gut informierten Quellen. So, was haben wir jetzt? Mit dem Blasrohr treffe ich zuverlässig auf eine Entfernung von?
Ja, das wissen meine Tierpfleger am allerbesten, ne? Also 20 Meter kommt keiner an mich ran, ohne dass er einen schlechten Witz macht.
Ach so, da fällt mir noch was. Ein Blasrohr oder Betäubungsgewehr?
Nein, wir in Stuttgart sind eher die sportliche Truppe. Wir machen lieber Blasrohr.
Sehr schön. Es geht mir wahnsinnig auf die Nerven, wenn?
Wenn ich was organisiere und dann kommt jemand und schmeißt es um. Das mag ich nicht so.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Habitat. Also dann würde ich, glaube ich, echt gucken, dass wir die Tiere draußen in der Wildbahn besser schützen.
So, und last but not least, als Thema für eine kommende Labotalk-Folge hätte ich gerne?
Da habe ich lange drüber nachgedacht, über diese Frage. Rachel Marchand war leider schon dran.
Ja.
Genau. Und mir ist wirklich nichts anderes eingefallen.
Gut. In Ordnung. Tobias, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
liebe Zuhörerinnen und ja, danke schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Labotalk. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.